Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Angelina
und Lea und das ist Bibliomanie.
Folge 10, Leute.
Wir haben ein kleines Jubiläum. Ja. So schnell kann es gehen. Ne?
Ja, gerade noch Folge 1 und plötzlich
Folge 10.
Ja, und
Diese Gelegenheit wollten wir eigentlich nochmal kurz nutzen, um uns bei ein paar Personen zu bedanken. Wir wollten.
Ohne die das gar nicht möglich wäre.
Wie so eine Oscar-Rede jetzt. Zunächst wollten wir Frau Jonen Danke sagen, die sozusagen den ganzen Stein ins Rollen gebracht hat durch ihre wunderbare Idee dieses Podcastes. Also ohne die hätten wir das jetzt gar nicht hier gemacht. Ja, dann wollten wir Torben Danke sagen von Brabbelne Bärte für seine tatkräftige Unterstützung, seine technische Ausrüstung und für seinen Retter in der Not sein.
Ja, und wir wollen uns bei Alina bedanken für unser wundervolles Intro. Also wirklich danke, danke. Wir lieben es.
Dankeschön.
Und ich hoffe, die Hörer auch. Und dann wollen wir uns noch bei Leas Papa Klaus bedanken, der quasi unser Secret Santa Claus war. Gar nicht so secret. Aber wir wollen uns bei ihm bedanken für das audiophile 2x2 24-Bit 192 Kilohertz USB Audio Interface. Danke.
Dankeschön. Mein Papa denkt sich jetzt auch so, was zum Teufel.
Was ist bei denen?
Ja, wir wollen es aber technisch richtig
wir
halten.
Wollen das hier alles korrekt.
Genau.
Ja. Ja. Genau. Worum geht's heute?
Heute geht es um James Baldwin, einen unfassbar großartigen Autor. Wir haben uns das Thema zum Anlass genommen, weil DTV ja vor kurzem die Neuübersetzung von jetzt verkacke ich es direkt am Anfang.
Direkt den Titel.
Ein anderes Land, wollte ich sagen. Also vor kurzem kam Ein anderes Land raus von James Baldwin in der Neuübersetzung von Miriam Mandelkopf. Genau, und deswegen dachten wir uns, widmen wir uns ein bisschen James Baldwin. Und ich wollte eigentlich anfangen, dass ich ein bisschen über sein Leben erzähle, was ihn so besonders gemacht hat, wie sein Leben so verlaufen ist. Dann würde ich so ein bisschen drauf eingehen, warum DTV die Neuübersetzung in Angriff genommen hat und dann nochmal kurz zu Ein anderes Land kommen. Genau, und ein bisschen erzählen, worum es geht. Genau, James Baldwin wurde als James Arthur Jones geboren am 2. August 1924 in Harlem. Auf jeden Fall ist er bekannt gewesen für seinen sehr persönlichen Stil. Und er hat sich mit
Kleidungsschreib?
Sein Schreibstil. Nicht wie bei Oscar Wilde.
Ja. Wir hatten schon Typen mit.
Genau. Und er beschäftigte sich halt viel mit Fragen um Identität von Schwarzen, aber auch viel mit der Identität von Homosexuellen. Und es war halt wirklich für die Zeit. Da gab es noch gar nicht diese ganzen Bewegungen und die sich damit auseinandergesetzt hat. Das war halt sehr revolutionär für die Zeit. Mhm. Und das kommt halt eigentlich immer in fast allen seinen Büchern, die ich bisher gelesen habe, wird das irgendwie auch thematisiert. Und das war so ein bisschen das, was er sich zum Thema gemacht hat. Ja. Du lachst. Ja. Genau. Er nahm mit 3 Jahren dann den Nachnamen seines Stiefvaters an, also Baldwin. Und hatte mit 14 ein visionäres Erweckungserlebnis, wurde es in dem Artikel gelesen.
Drogen.
Nein. Also, wo denkst du denn schon wieder hin?
Ja, ich weiß nicht, Visionen.
Ja, nee, also in der Kirche wirklich eher. Und dieses Erlebnis setzt er sich halt, also damit hat er auch, darüber hat er auch einen Roman geschrieben. Der heißt Go Tell It on the Mountain im Englischen.
Oh, wie das Lied.
Mhm. Ja, das ist ja so ein Kirchenlied, glaube ich. Genau. Und der wurde auch von DTV schon neu übersetzt. Genau. Der heißt auf Deutsch Von dieser Welt, also in der Neuübersetzung von DTV Von dieser Welt. War auch einer der ersten Bücher, die rausgekommen sind in der DTV-Neuübersetzung. Genau. Er hat sich dann bis zum 17. Lebensjahr auch als jugendlicher Prediger beschäftigt. Hat dann aber auch, also der Stiefvater von ihm, das sollte ich vielleicht nicht vergessen, der Stiefvater von ihm war auch Prediger und in der Kirche hat er sich dann selber auch Prediger technisch
ausbilden lassen.
Nee, einfach, also der hat da einfach gesprochen.
Ach
genau.
So, okay.
Genau, es hatte, die hatten aber beide wohl ein angespanntes Verhältnis eher zueinander. Also es war wohl nicht so Gucci zwischen denen. Und
ich habe darauf gewartet, dass du das irgendwann mal sagst. Und Folge 10, Folge Jubiläumsfolge und du haust es raus und ich bin glücklich darüber, weil ich die ganze Zeit gewartet habe.
Dass ich Gucci sage.
Dass du sagst, dass es zwischen den Gucci ist. Ja.
Ja, auf jeden Fall war auch dieses angespannte Verhältnis und dieses mit Religion und so, es kam öfter auch, also das hat Baldwin auch öfter thematisiert in seinen literarischen Werken. Und der hat sich dann aber 1941 von der Kirche abgewandt, weil er vorher, ich habe da ein Zitat, vorher sah er halt die Kirche als Ausweg aus seinem Hass für die weißen Unterdrücker und seine Verachtung für die unterdrückten Schwarzen. Und das hat er aber irgendwie revidiert, weil er dann irgendwann der Meinung war, dass diese ganzen Kirchen eher nur eine Maske für den eigentlichen Hass waren und für den Selbsthass und diese Verzweiflung, die viele Schwarze empfunden haben. Durch diesen Austritt hat er sich natürlich auch komplett entfremdet mit dem Stiefvater, weil der konnte das natürlich gar nicht nachvollziehen. Ja, und das hat halt einfach noch dazu geführt, dass die sich noch weniger verstanden haben. Genau, 1942 hat er dann seine Schulausbildung abgeschlossen. Er war auch beteiligt an der Schülerzeitung, also das waren so seine ersten Schreibersachen. Und 1943 ist der Vater dann gestorben und er musste für die Familie sorgen, also musste ein bisschen zurücktreten. Und
war der
für die
1943?
Ja, 1943,
da war
dann
der
müsste
19,
der,
oder?
Ja, da müsste der 19 gewesen. Ja.
Kopfrechnen.
Genau. Dann kam es irgendwann dazu, also er wollte die ganze Zeit Schriftsteller werden. Es kam dann irgendwann durch Richard White, meine Aussprache ist ja manchmal nicht so toll. Richard White, der ist auch ein Schriftsteller, vielleicht sagt der einigen was. Der hat dafür gesorgt, dass Baldwin ein Fellowship für ein Romanprojekt bekam, das dann aber leider scheiterte. Und später hat Baldwin auch ein weiteres Stipendium bekommen. Das ist dann aber auch wieder gescheitert, weil es kein Verleger irgendwie wollte. Mhm. Genau. Und er hat dann 1946 das erste Mal in der Zeitung The Nation eine Buchrezension veröffentlicht und wurde dann in den folgenden Jahren als Rezensent und Essayist bekannt. Ich wollte irgendwie was anderes sagen. Genau. Sein erstes bedeutendstes fiktionales Werk war eine Kurzgeschichte mit dem Titel Sunny's Blues. Die ist tatsächlich noch nicht bei DTV erschienen, als in Neuübersetzung. Vielleicht kommt das noch, weil die wollen ja das Gesamtwerk übersetzen. Fände ich ziemlich cool. Genau, und 48 war das. Und 48 ist er dann tatsächlich selber auch, er nannte es selbst, jetzt muss ich gucken, ich habe Selbstexilierung hat er es genannt, ist er nach Frankreich gezogen, nach Paris. Mhm. Weil als Argument hat er später wohl mal genannt, dass er diesen Rassismus in New York einfach nicht mehr ertragen hat. Und halt natürlich auch, dass diese Erfolglosigkeit vielleicht auch so mit reinspielte.
Ja.
Genau, und er hat dann wirklich auch die folgenden 40 Jahre überwiegend dort verbracht. Ja, genau. Was wollte ich noch sagen? Ah, da hatte ich noch ein Zitat tatsächlich auch zu dem Verlassen von New York. Er hat gesagt, alles, was mir meine Landsleute in jenen 24 Jahren, die ich im Lande zu leben versuchte, anzubieten hatten, war der Tod. Ein Tod überdies nach ihrem Geschmack. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, wie rassistisch sein Umfeld gewesen sein muss.
Mhm.
Genau. Und was ich auch noch rausgefunden habe, ist, dass ihm im Laufe der Zeit halt wirklich deutlich wurde, auch dass er das Medium der Literatur irgendwie nur in der englischen Sprache irgendwie verwirklichen konnte. Weil ich glaube, dadurch, dass er natürlich auch nach Frankreich ging, hat er vielleicht auch gedacht, vielleicht kann ich auch in anderen Sprachen. Mhm. Aber er meinte, die englische Sprache war halt wirklich das, wo er sich verwirklichen konnte. Genau, er hatte dann irgendwann auch einen Nervenzusammenbruch, ist dann in einen Schweizer Kurort gekommen und hat sich da ein bisschen ausgeruht. Und danach, genau.
Das klingt so, ja okay, mache ich auch ein bisschen Urlaub. Hatte zwar einen Nervenzusammenbruch, aber hey.
Ja, er ist da genesen. Genau, und nach dieser Genesung 1953 kam dann dieser Go Tell It on the Mountain, den ich eben schon erwähnt habe, raus. Und das war dann auch sein schriftstellerischer Durchbruch. Und er hat dann auch in der Zeit auch noch einen anderen Roman in Europa fertiggestellt, Giovanni's Room. Der ist tatsächlich auch schon bei DTV erschienen, kann ich auch nur empfehlen, fand ich großartig. Der sorgte aber auch für viel Aufsehen, weil es da halt um eine Beziehung zwischen zwei homosexuellen Männern geht. Mhm. Und damals zu der Zeit war das halt noch total verpönt und das hat halt, ja, das fanden viele Leute, glaube ich, einfach sehr shocking. Und der wollte auch, also der wurde tatsächlich auch nicht von seinem eigentlichen Verleger, die wollten das nicht rausbringen, weil die gesagt haben, nee, das kannst du nicht machen, das ist dein Untergang und so. Und dann hat er, ich meine, in England jemanden gefunden, der das rausbringt. Und der fand das, glaube ich, nicht so schlimm und hat das dann einfach rausgebracht. Und es war ja dann theoretisch auch ein Erfolg. Genau. Ja, er hat sich dann auch von diesem Richard White abgegrenzt irgendwann. Also das war ja sozusagen so ein bisschen wie sein Mentor, kann man ja sagen. Von dem grenzte er sich aber ab, weil er einfach nicht mit dem, mit dieser, also der Richard White hatte irgendwie so den Anspruch, dass ein afroamerikanischer Autor einfach gewisse Maßstäbe erfüllen muss mit der Literatur, die er schreibt.
Okay.
Und das auch immer Literatur von Afroamerikanern halt auch irgendwie Protestliteratur vielleicht sein muss. Und Baldwin hat sich da halt von abgegrenzt. Und was ich total interessant fand, der hat sich da eher an eine Meinung von Ralph Ellison, das ist auch ein Autor, der, also ein afroamerikanischer Autor, von dem habe ich auch schon ein Buch gelesen, ein unsichtbarer Mann heißt das. Genau, das wurde, glaube ich, auch vor kurzem, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr, irgendwann wurde das neu übersetzt. Fand ich auch richtig gut, kann ich auch nur empfehlen.
ich frage mich immer, wie die Cover aussehen. Weil
das war so ein grünes mit einem großen Gesicht drauf, so ein liegender Mann war da drauf.
Ah, ich glaub.
Ja, das war richtig gut, auch sehr, sehr gut. Und der hat halt auch gesagt, dass nicht alle afroamerikanische Literatur zwangsläufig Protestliteratur sein muss. Genau. Ja. Genau, dann komme ich noch dazu, wie er sich in der Bürgerrechtsbewegung engagiert hat. Also besonders mit seinem Essay The Fire Next Time, auch übersetzt von DTV, neu übersetzt von DTV. Jetzt komme ich gerade nicht, Nach der Flut das Feuer. Auch unfassbar gut, war das erste, was ich von James Baldwin gelesen habe, fand ich mega. Dafür ist er halt, also es wird auch oft zitiert in dieser ganzen Bewegung und auch aktuell in der Black Lives Matter Bewegung zitieren halt Baldwin.
Zitieren andere Baldwin.
Da, genau, aus dem Essay, genau. Mhm. Der Unterschied von ihm zu vielen anderen aus der Bürgerrechtsbewegung, natürlich nicht alle, aber viele hatten ja so einen gewissen Pessimismus, dass man sich gar nicht von diesen ganzen Sachen befreien kann. Und Baldwin hat sich eigentlich fast immer diesen Optimismus behalten, dass man diese ethnischen Konflikte halt irgendwann überwinden kann. Also auch mit Kraftanstrengung natürlich und dass es nicht leicht ist, aber er hat immer gesagt, irgendwann können wir darüber hinwegkommen. Ja, oder nicht hinwegkommen, aber ne, also
diese Sichtweise auch überstehen ist halt auch so ein bisschen
falsch. Ja, das klingt alles falsch. Also einfach, dass man es überwinden kann. Überwinden ist vielleicht ein gutes Wort. Ja, okay. 1970 ist er dann wieder nach Frankreich gezogen. Nach den Attentaten auf Martin Luther King und Malcolm X hatte er das Gefühl, er müsste die ganze Lage nochmal überdenken und wollte dann auch ein Drehbuch schreiben und hat aber dann, also über die beiden Personen, hat aber auch irgendwie dann gemerkt, dass dieser Dialog gar nicht mehr möglich war. Also ich glaube, das hat ihn schon sehr rausgerissen aus dem Ganzen. Und er hat sich dann ab da auch als in einer neuen Rolle gesehen, als so ein Zeitzeuge der Bürgerrechtsbewegung und er wollte es nicht dokumentarisch darstellen alles, sondern er wollte einfach ein persönliches Buch über diese ganzen Sachen schreiben, genau. Er hatte halt auch die ganzen Jahre total die ambivalente Beziehung zu Amerika, beziehungsweise auch besonders zu New York, weil er halt irgendwie, ja, er ist da zwar ja aufgewachsen, aber so viel Hass, den er da gespürt hat und so, also es war sehr, sehr, sehr ambivalent irgendwie. Genau. Sein Spätwerk wollte er unter einem Eindruck einer, das ist jetzt ein Zitat, neuen schwarzen Ästhetik positiver Selbstbilder. Da wollte er halt einfach, er hat sich bemüht, das in seine literarischen Werke einzubringen. Als Beispiel dafür hat er zum Beispiel viel Gospel und so spirituelle Musik eingebracht in die Bücher oder in seine Werke. Und das galt immer so ein bisschen als Ausdruck von Leid und Schmerz. Genau, er ist dann 1937 im Alter von 63 an Speiseröhrenkrebs gestorben.
Ich wollte gerade sagen, das ist sehr jung, aber okay.
Ja. Und nach dem Tod geriet Baldwin ziemlich in Vergessenheit, zumindest in der BRD. In der DDR wurde er tatsächlich rausgebracht, aber halt auch, das ist jetzt auch schon halt Ewigkeiten her und die Auflagen, es waren auch 4 Auflagen nur und dann ist das wieder ein bisschen eingestampft worden. Und mit 2010, wo die Black Lives Matter Bewegung auch so ein bisschen ja wieder aufkam, da wurde seine Werke wurden da halt auch wieder neu rezipiert und sind dann wieder, haben mehr, nicht mehr Bedeutung, sondern haben einfach mehr
Aufmerksamkeit
bekommen, genau. Und dadurch hat halt DTV dann auch sich ab 2018 oder seit 2018 die Aufgabe gemacht, halt schrittweise sein Gesamtwerk zu editieren. Und die sind halt jetzt, wie viel sind es jetzt? Jetzt sind es gerade 5, ne? 5 sind, das 5. ist gerade rausgekommen.
Sind das nicht 6?
Nach der Flut des Feuer. B-Zyklus. Nee, es sind 5.
Okay, irgendwie hätte ich gedacht,
ja, es ist schon 5 sind es bisher und die wollen halt jetzt wirklich schrittweise immer mit dieser Übersetzerin, die ich am Anfang auch erwähnt hatte, Miriam Mandelkopf, die übersetzt die alle und die wollen die halt wieder erfahrbar machen und weil er halt einfach ein Autor ist, den man eigentlich nicht, der nicht in Vergessenheit geraten sollte, weil er einfach viel, ja, viel Bedeutung hat, meiner Meinung nach. Und wahrscheinlich auch der Meinung nach DTV. Ne? genau. Und halt auch, ich war auf der DTV-Seite, das kann ich auch sehr empfehlen. Die haben eine total tolle James Baldwin-Seite. Da sind auch so Interviews mit der Übersetzerin und so ganz viele Stimmen zu den Sachen und zu den Büchern kann man sich auch was angucken.
Das klang gerade, hast du jetzt so gesagt, zu den Büchern.
zu den Büchern. Genau, also das kann ich echt empfehlen, sich das mal anzugucken. Und die haben da auch geschrieben, dass die Geschichte nicht Vergangenheit ist, sondern die Gegenwart. Und das fand ich eigentlich ziemlich passend.
Ja, das fand ich so ätzend in meinem Geschichtsstudium.
Mhm.
Das war immer so, da war irgendwie immer so, ja, Geschichte ist Vergangenheit, Geschichte wiederholt sich nicht. Und ich denke mir so,
ja, nee. Und genau, das finde ich halt.
Sieht man doch.
Wie ja, sich und ich finde, das passt halt total gut.
In die Zeit gerade.
Genau. Genau, was man noch erwähnen könnte, 2016 kam I Am Not Your Negro raus von dem Regisseur Raoul Peck. Das ist ein Film, also ein Dokumentarfilm. Und das ist auf Grundlage des unvollendeten Manuskripts von Baldwin, Remember This House, was sich auseinandersetzt mit dem Tod von Malcolm X und Martin Luther King. Also das ist sozusagen...
Das, was er quasi angefangen hatte, aber
genau,
nicht.
Und das wurde dann halt sozusagen auch so ein bisschen dokumentarisch aufgearbeitet, auch mit Teilen von Baldwin dann mit da rein und so. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen, aber will ich unbedingt.
Da wären wir mal wieder bei deiner Liste von Dingen,
auf
die du
jeden
sehen
Fall.
Musst.
Ja, muss ich mir auf jeden Fall jetzt bald reinziehen. Ja. Genau, 2018 wurde auch Beale Street Blues von, oder beziehungsweise im Englischen richtig, If Beale Street Could Talk, verfilmt. Auch richtig guter Film. Habe ich auch auf DVD, finde ich richtig schön.
Ein Film, den sie gesehen hat.
Ja.
Wir haben es gefunden.
Ich habe richtig viele Filme gesehen, aber irgendwie immer nicht die ich hier entdecke. Genau. Kann ich auch sehr empfehlen, sich den mal anzugucken. Ist wirklich sehr schön. Und ich fand, das Buch wurde auch gut wiedergegeben. Das Ende war ein bisschen anders. Das fand ich nicht so toll, weil ich das Ende in dem Buch echt auch sehr cool fand, weil es so ganz anders war. Aber
nicht spoilern?
Nee, mache ich nicht, auf jeden Fall nicht. Aber trotzdem, der Film einfach unfassbar gut. Ich habe auch noch einen kurzen Fact, denn Baldwin war der erste schwarze Künstler auf dem Cover des Time Magazine. Und er hat 1986 den höchsten Dienstorden Frankreichs bekommen. Fand ich auch sehr erwähnenswert. Ja, dann... Das geht doch, ne? Ja, ich dachte, ich rede länger. Ich bin gut in der Zeit.
Ja, ich höre dir auch wieder gespannt zu.
Ja, dann würde ich tatsächlich jetzt einfach schon zu dem Buch kommen, was ich vorstellen möchte. Ein anderes Land oder im Original Another Country. Erstmals 1962. Jetzt hat sie sich die Nase am Mikro gestoßen.
Ich hoffe, man hört das nicht. Oh.
1962 kam es das erste Mal raus. Was interessant ist, weil... es geht tatsächlich auch um Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen. Das wird auch thematisiert. Und bis 1967 war diese Beziehung zwischen Schwarzen und Weißen noch unter Strafe gestellt. Also ich finde halt, Baldwin hat halt viel thematisiert, was gesellschaftlich noch gar nicht akzeptiert war zu der Zeit. Und das finde ich halt auch schon, das zeigt ja auch schon, was er sich getraut hat. Finde ich richtig, finde ich toll. Ja, den Inhalt von Ein anderes Land kann ich gar nicht so gut wiedergeben tatsächlich, weil es sehr, ja, nicht verschnörkelt, aber es passiert viel, aber irgendwie auch nicht. Also es gibt verschiedene, es sind eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich habe es mir extra aufgeschrieben, 8 Freunde eigentlich, um die es geht.
Und aus 8 Perspektiven oder immer aus so einer
Aktuarialen. Nee, aus der Aktuarialen. Jetzt habe ich deine Geste auch mal nachgemacht. Genau.
Ich sag ja, wir brauchen
also oder beziehungsweise also die Perspektiven werden so ein bisschen gewechselt. Das ist nicht Ich-Perspektive, aber man hat schon das Gefühl, dass mal aus der Perspektive, also ne, von die Sichtweisen schon aus der Personensicht ist, aber nicht Ich-Erzähler. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja, okay. Ich hoffe, die Hörer wissen auch, was ich meine, ja. Weil bringt ja nichts, wenn du es weißt und keine andere.
Ja, genau. Schon, ich kann, ja.
Und eigentlich geht es um diese Freundschaften, um Liebesbeziehungen, um die ganzen Verstrickungen des Lebens untereinander. Und es geht halt viel um Verstrickung von Schwarz und Weiß. Und gleichzeitig, das stand auch in dem Nachwort, dass es gleichzeitig die Verstrickung ist oder aber gleichzeitig auch die Trennung von Schwarz und Weiß. Also dass es hängt eigentlich ständig zusammen, aber es ist auch irgendwie immer getrennt. Mhm. Und das ist eigentlich so ein bisschen, ja, vielleicht das Hauptthema des Buches. Und man merkt, dass es kommt immer zu Überschneidungen von diesem Schwarz und Weiß. Zum Beispiel in den weißen Haushalten, die da eine Rolle spielen, wird immer schwarzer Blues gespielt zum Beispiel. Oder Cass ist eine Protagonistin, die stellt halt mit Mitte 30, sie ist weiß, sie stellt mit Mitte 30 irgendwann fest, oh, Schwarze können auch erröten. Also so solche Sachen.
Ja.
Oder zum Beispiel Richard, ihr Mann, auch weiß, sagt irgendwann zum Beispiel, als seine Kinder von schwarzen Jungen verprügelt werden, sagt er so, ja, kleinen schwarzen Scheißer. Also es wird sich immer wieder mit Hautfarbe auseinandergesetzt und dadurch wird halt auch irgendwie Rassismus thematisiert, ohne dass eigentlich jemand ein erklärter Rassist ist. Mhm. Also es gibt jetzt keinen, der wirklich erklärt sagt, ich bin Rassist oder ne?
Ja.
Oder ich hab was gegen Schwarze oder ich hab Probleme mit Schwarzen, aber es ist halt so ein unterschwelliger Rassismus und das fand ich gerade gut gemacht, weil es auch viel darum geht, dass es darum geht, dass eine schwarze Erfahrung eine andere ist als eine weiße Erfahrung.
Mhm.
Und dass zum Beispiel wird das gut an der Beziehung zwischen Vivaldo, der ist weiß, und
Vivaldo ist
Ida.
Ein cooler Name.
Ja. Und Ida ist schwarz, wird das an der Beziehung von denen, wird das total gut gezeigt, weil es ist immer so ein Abstoßen und Annähern zwischen den beiden. Und sie thematisiert auch ständig, dass sie halt schwarz ist und dass dass eine andere Wahrnehmung ist. Und sie sagt halt zum Beispiel, also das Buch fängt auch damit an, dass ihr Bruder, Rufus, der bringt sich halt um. Also am Anfang des Buches lernt er Leona kennen. Er ist schwarz, sie ist weiß. Sie gehen eine Liebesbeziehung ein und er ist aber total innerlich zermürbt irgendwie. Und er fängt sie auch an zu schlagen und sie bricht dann auch zusammen und er bringt sich dann halt um. Und es wird auch im Buch halt die ganze Zeit thematisiert, dass es wirkt so, als wäre er vom Rassismus einfach zermürbt.
Mhm.
Und Ida sagt halt auch, also seine Schwester, sagt auch die ganze Zeit so Vivaldo, ja, du kannst das nicht verstehen, warum er sich umgebracht hat.
Ja.
Weil die schwarze Erfahrung eine andere ist als die weiße Erfahrung. Und Vivaldo zeigt das auch gut, was viele Weiße haben, dieses empfindlich reagieren, ja, aber mir ist es doch egal, was du für eine Hautfarbe hast. Er zeigt das halt, also das wird so mega gut gezeigt, dass es ja darum gar nicht geht.
Mhm.
Diese weiße, er hatte jetzt ein Buch gelesen, dann hieß es die weiße Empfindlichkeit. Dieses, dass du sofort auf Abdingens gehst. Ja, ich bin kein Rassist, so in dem Sinne. Und dass er aber nicht verstehen kann, dass es halt einfach eine Differenz gibt in dieser Erfahrung von Schwarzen und Weißen.
Mhm.
Und er hat halt auch so einen Mangeln, oder die Personen vielleicht insgesamt in dem Buch haben halt auch so ein mangelndes, ja, so einen mangelnden Willen, das zu reflektieren, ihre Hautfarbe, oder halt, dass es Unterschiede gibt in der, wie die Sachen erfahren. Genau. Und dann gibt es halt zwischendurch halt noch, es gibt Affären, es gibt auch wieder homosexuelle Beziehungen. Also das macht Baldwin auch zum Thema. Er macht das aber auch wieder total, also so, er schafft es auch wieder, das ist was total Normales bei Baldwin. Und auch alle Männer, die da eine Hauptrolle spielen, bis auf einen, hatten auch schon homosexuelle Erfahrungen. Und das zum Beispiel zeigt auch Vivaldo, finde ich, ist ein total interessanter Charakter in dem Buch, weil er so auch so total, ja, auch ambivalent ist, weil er zum Beispiel halt sagt, ja, die Zeit mit den Männern, das ist schon längst vorbei. Er hat dann aber irgendwann eine Liebesbeziehung mit einem der Männer. Mhm. Halt so auch nur eine Nacht, aber er sagt halt vorher so, ja, nee, die Zeit, die habe ich schon längst hinter mir und sowas halt. Und es ist halt einfach, die Charaktere sind total vielschichtig auch und ja, die Thematik halt auch. Genau, was wollte ich noch sagen? Ja, was man eigentlich sagen kann, dass das stand, das fand ich voll schön, das stand in dem Nachwort auch zu dem Buch, dass es halt in dem Buch eigentlich um eine Kraft gibt, die größer ist als Liebe und das wäre das Weiterleben. Weil es ja theoretisch der Anfang des Buches ist ja wirklich dieser Tod. Mhm. Und dann geht es ja eigentlich darum, wie leben alle danach weiter? Und was macht das mit denen und wie hängt das alles zusammen? Und ich finde, dass trifft es halt irgendwie auf den Punkt und ich fand halt auch Liebe generell, Liebe und Hass, mega großes Thema in dem Buch. Also dieser, wie das zusammenhängt und gleichzeitig, wie es sich bedingt, aber auch irgendwie, wie es sich, ja, das ist einfach mega gut gemacht. Keine Ahnung, ich fand das schon am Anfang des Buches, dachte ich mir, wow. Und man muss sagen, es ist ein sehr explizites Buch. Aha. Es wird auch als das leidenschaftlichste und explizite Buch von Baldwin. Mhm. Mhm. Also da kommen auch ordentlich. das nicht. Aber es ist, ja, und sprachlich ist es, kann man nichts sagen. Baldwin konnte einfach schreiben. Und ja, ich muss mal gerade gucken, ob ich noch was sagen wollte. Jetzt habe ich mich schon wieder so reingeredet.
Ja, ich habe die ganze Zeit so gesessen und die einfach nur zugehört.
Wieder. Ja, nee, eigentlich finde ich, dass trifft es schon ganz gut auf den Punkt. Also ich finde, bei so einem Buch, ich bin ja sowieso nicht so ein, ich bin ja eher der Sprachmensch und nicht der Storymensch, aber ich finde auch, das reicht, um vielleicht zu sehen, worum es eigentlich geht. Und ich finde, die Story muss man jetzt nicht unbedingt jetzt im Einzelnen erzählen, um halt das Buch zu charakterisieren.
Nee, ich finde, das hast du schon ganz abgerundet schön gut dargestellt.
Ja, und ich habe auch noch ein Zitat über das Buch von der Übersetzerin. Das kann man vielleicht, könnte ich ja vielleicht einfach nochmal zum Abschluss vorlesen.
Zum Abschluss vorm Abschluss.
Genau. ja, hier wird selbst das liberale weiße Künstlerpaar von der Upper West Side vom Rassismus zerfressen, weil nicht lieben kann, wer den eigenen Hass nicht erkennt. Mhm. Fand ich mega gut, weil das einfach wirklich auch das Buch sehr gut beschreibt. Ja, finde ich toll. ja, wollte ich noch was, kann ich noch was sagen? Also erstmal, lest alle Baldwin-Bücher. Also wirklich. Ich habe bisher wirklich alle gelesen. Ich habe die auch zu Hause stehen, weil sie auch unfassbar schön aussehen, muss man DTV echt sagen. Ich finde, haben die wirklich was richtig Schönes und die sind auch sehr hochwertig, auch allein. Ich weiß nicht, ob du die schon mal ohne Umschlag dir angeguckt hast.
Nee, hab ich
die
nicht.
Sind immer so, also zum Beispiel das jetzt. Oh, ich bin, als ich den Umschlag abgemacht habe, ne? Oh, das ist einfach Gold. Das ist einfach so schön.
So perfekt für dich.
Ja, also die sind halt wirklich sehr schön gemacht, sehr, sehr hochwertig. Und auch die Cover finde ich immer sehr passend und die Farben. Und es sieht einfach toll aus.
Das Cover jetzt fand ich mega. Als wir das ausgepackt haben, dachte ich, wow.
Das ist wirklich richtig schön. Also, und ich finde, es ist auch so passend.
Ja, wir laden natürlich ja wieder Fotos
was hoch,
auf Instagram
genau,
hoch
ja, auf jeden Fall.
Und das Cover.
Ich finde, das spiegelt halt diesen, was ich eben meinte mit diesem Liebe und Hass. Das spiegelt das halt einfach. Ich war wirklich, als das erste Mal in einer Verlagsvorschau gesehen habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, ist das schön. Also wirklich.
Und seitdem hast du dahin gefiebert.
Ja, voll. Ich habe mich richtig gefreut.
Ich habe hier auch die englische Ausgabe von Giovanni's Room.
Ja, diese kleine hast du dir gekauft. Die ist auch wunderschön. Hübsche. Ja.
Ja. Und ich habe noch irgendwie eins zu Hause stehen. Das habe ich in Amsterdam in dieser schönen Buchhandlung gekauft. Da weiß ich noch, irgendein Essay.
Vielleicht auch hier The Fire Next Time, kann ja sein.
Muss ich mal schauen.
Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass DTV echt alles rausbringt. Also sie haben ja gesagt, das Gesamtwerk, aber das fände ich echt toll, weil ich finde das auch schade, dass...
Vielleicht machen die einen Schuber. Oh DTV macht mal einen Schuber.
Gott, ja, bitte. Ich würde ihn auch kaufen, auch wenn der 100 Euro kostet.
Oder 200.
Also bei da muss ich ganz ehrlich sagen, den würde ich echt kaufen.
Ja, sieht bestimmt dann auch schön aus.
Ja, und ich freue mich halt wirklich auch, diese ganzen anderen Sachen zu lesen, weil ich muss auch wirklich sagen, ich fand bisher echt... Die haben mich alle umgehauen, die Bücher. Und ich wüsste auch nicht, womit ich anfangen würde. Ich habe halt, wie gesagt, mit dem Essay angefangen, was ich auch großartig fand. Also es ist auch einfach total top aktuell. Also das ist halt wirklich so, Baldwin kann man einfach jetzt so mega gut lesen, weil das Thema oder die Thematiken sind ja einfach aktuell wie sonst was. Und ich weiß nicht, die Bücher sind einfach zeitlos.
Sehr schönes Schlusswort, finde ich.
Oh.
Ja. Also von der Zeit ist jetzt keine überlange Folge, ne?
Ich denke immer, wenn ich so viel habe, aber dann rede ich mich einmal so rein und dann geht es, ne?
Ja.
Ja. Wollte ich noch was sagen? Ich glaube, ich weiß nicht.
Oh, sonst okay. müssen wir, dann nimmst du das zu Hause nochmal auf und schießt es rüber und ich schneide es rein.
Ja.
So, dann kommt so das Ende und dann nur nochmal ein kleiner Zusatz.
Nee. Kleines Nachwort, ja, okay.
Wir haben allen gedankt, das wollten wir machen. Wir sind happy, weil das die 10. Folge ist. Ja. Wir hatten ein super Thema für die 10. Folge.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja.
Lest Baldwin.
Genau. Und alle anderen Bücher, die wir bisher empfohlen haben.
Das sowieso.
Und guckt euch die Filme an, die wir euch empfohlen haben.
Mhm. Ja, immer.
Ja, ja. Und ja, dann ist das von mir ein Tschüss für heute. Ich habe heute nicht so viel gesagt.
Stimmt, es tut mir mal leid, wenn ich so Leidenschaftsfolgen habe. Dann bin ich immer so drin.
Das finde ich toll. Ich mag das. Und ich meine, nach einem Arbeitstag jetzt war es auch ganz angenehm, sich einfach berieseln zu lassen.
Schön.
Dann Tschüss von mir und jetzt noch ein Schlusszitat.
Er starrte in seine Tasse und bemerkte, dass schwarzer Kaffee nicht wirklich schwarz war, sondern dunkelbraun. Nicht vieles auf der Welt war wirklich schwarz. Nicht mal die Nacht, nicht mal die Minen. Und Licht war auch nicht weiß. Selbst das fahlste Licht barg noch einen Hauch seines Ursprungs im Feuer.